Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Ich sehe uns einfach eine geile Zeit haben in einer geilen Weinbar mit geilen Leuten.
Willkommen beim Genuss-Talk, heute eine neue Folge. Ich bin zu Gast bei Gabriela Bredasch und bei Marcel Druckenmüller. Bei zwei, die ja ausziehen aus der Gastronomie und hin zu etwas ganz Neuem gehen, denn sie folgen einem eigenen Traum. Der Traum ist, eine Weinbar zu eröffnen. Da sind sie auch fleißig mit dabei. Sie eröffnen die Kapi Weinbar im Stuttgarter Westen. Wieso, weshalb und warum, das werden sie uns jetzt dann auch gleich erzählen. Herzlichen Dank, dass ich bei euch bin, heute noch im Wohnzimmer, aber das nächste Mal dann sicherlich bei euch in der Weinbar.
Vielen Dank, Johannes, schön, dass wir dabei sein dürfen.
Hallo, schönen Abend.
Ja, Gabriela, Marcel, ihr bezeichnet euch ja selbst als die Neuen in der Stuttgarter Weinszene. Das ist ja nicht ganz so korrekt, wenn man das so sieht, woher ihr kommt. Ihr seid ja beide aus der Gastronomie. Wie waren überhaupt eure Wege in die Gastronomie? Und dann kommen wir natürlich auch dazu, was euch jetzt raus ins Selbstständige, in die eigene Weinbar treibt.
Also ich bin typische Gastrokind. Also ich bin in der Gastronomie aufgewachsen. Meine Mutter und meine Großmutter waren im Hotel tätig. Ich habe eigentlich meine ganze Kindheit mit im Hotel verbracht. Das war ganz normal für mich. Das war so der Werdegang. Ich wollte natürlich dann später was anderes machen, so wie es die meisten Gastro-Kinder machen wollen. Ist so ein bisschen der Lauf der Dinge. Ich wollte eigentlich was mit Sprache machen, mich weiterbilden. Bei mir ist es aber ein bisschen anders gekommen. Ich habe schon sehr früh sehr gern mein eigenes Geld verdient, bin auch schon mit 16 in der Gastronomie gelandet, war zunächst in der Küche tätig, so ein bisschen als Aushilfe. Und mit 18 durfte ich dann direkt in den Service rüber wechseln und dann hat es mich gepackt. Und dann habe ich tatsächlich auch meine weiterführende Schule abgebrochen, weil ich hätte auch lernen müssen. Und da war ich damals auch einfach ein bisschen faul. Ich bin ganz ehrlich, ich war nicht die beste Schülerin. Und deswegen kam die Gastro eigentlich ganz, die kam eigentlich super gut dazwischen, weil ich habe da einfach so Gefallen dran gefunden. Wie gesagt, ich habe gern mein eigenes Geld verdient und habe dann auch einfach beschlossen, meine Schule abzubrechen und die Ausbildung zur Restaurantfachfrau zu machen.
Mhm, und dann ging es ja Stück für Stück, warst auch im Ausland unterwegs, dann hat sich wieder in die Heimat quasi verschlagen, bis zuletzt.
Genau, also ich habe dann direkt nach der Ausbildung eigentlich in der Sterne-Gastronomie oder Gourmet-Gastronomie angefangen. Bin dann auch kurzzeitig in der Schweiz gewesen, um das Ganze auch nochmal ein bisschen auf einem anderen Niveau oder vor allem einer anderen Größenordnung kennenzulernen. Bin wieder zurück und ich bin dann doch irgendwie immer wieder hier im Ländle gelandet und meistens tatsächlich in einem besonderen Restaurant. Das war das Restaurant Bachhofer in Waibling, das einfach eine sehr, sehr prägende Station für mich war.
Mhm. Und wie sah es bei dir aus, Marcel?
Ja, ich sag mal, bei mir war es, ähnlich und doch ganz anders wie bei der Gabi. Mich hat im Grunde die Geldgier nach in die Gastronomie getrieben, so doof wie es sich anhört. Ich habe damals ein berufsvorbereitendes Jahr, hieß es damals, in der Metallbranche gemacht, was nicht so ganz optimal lief. Ich sage, das war einfach nicht meins. Ich habe mich da einfach nicht wohl gefühlt, aber habe relativ zügig gemerkt, so okay, 18 Jahre ausgezogen, eigene Wohnung und so, das kostet alles Geld. Ganz überraschend. und dann war die Frage, wie komme ich an Geld? Und dann habe ich in Esslingen in der Nähe vom Stadtpark, also vom Meilepark, falls jemand dort auskennt, gelebt. Und da war gegenüber ein Café, das hieß damals noch Café Ufolus. Und da bin ich halt mal völlig bei euch reinmarschiert und habe gesagt, wie schaut's aus? Ich würde gerne bei euch anfangen mit arbeiten. Hat dann auch so weit funktioniert, dass ich als Aushilfe angefangen habe, zweite Barkraft, also mein Job war im Grunde die ganze Zeit nur Gläser spülen, war ich aber ganz cool. Ich kam damit zumindest mal einigermaßen über die Runden, weil ich war dumm, jung, naiv, kam mit wenig Geld zurecht, sagen wir so. So war ich mein Stand in der Gastronomie. Dann hatte ich noch einen kleinen Ausflug, sage ich mal, unter anderem sowas wie Bundeswehr und wusste dann danach nicht, was mache ich jetzt weiter und habe damals meinem alten Chef gerade vom Café Ufolus geschrieben und der hat gefragt, du, pass auf, Service habe ich gerade keinen Job frei, aber willst du nicht bei mir in der Küche anfangen? Ja, und so hat es eigentlich damals angefangen, dass ich in die Küche reingerutscht bin, habe ein Jahr lang dann als Spüler Vollzeit gearbeitet und als Küchenhilfe, bis er dann gemeint hat, du willst eigentlich nicht eine Kochausbildung machen. Ja, und so ist eigentlich mein Weg in die Gastronomie entstanden. Eigentlich über die Küche dann raus in den Service, auch ebenfalls in die Schweiz, wo ich dann eigentlich im Restaurant gefahren habe, wo ich gedacht habe, okay, hier kostet die Flasche Wein 200 Franken. Warum trinken die Leute eine Flasche Wein für 200 Franken? Aufwärts, wohlgemerkt. Und so bin ich eigentlich auch in die Weinbranche reingerutscht. Genau, das war ich mein Start in die Gastronomie.
Und ihre Wege haben sich ja irgendwo gekreuzt, sonst würdet ihr ja heute nicht hier gemeinsam sitzen und auch an der gemeinsamen Idee gearbeitet haben, eine Weinbar zu eröffnen.
Ich glaube, ich werde es nie vergessen. Ich glaube, das muss Silvester gewesen sein. Also, ich glaube, es war 13 auf 14, Marcel.
Wo wir uns ja.
Nee, 13 auf 14 muss ja. Es gewesen sein. Silvester beim Bachhofer. Da hat der Bernd dich nämlich so mehr oder weniger durch gemeinsame Kontakte mehr oder weniger angeschleppt. Anders kann man es nicht sagen. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es war ein paar Tage vorher, weil an Silvester hast du zu mir gesagt, jetzt hast du mich an der Backe. Also da war es dann klar, okay, der ist bei uns mit im Team. Das hat auch sofort geklappt. Wir müssen dazu sagen, wir waren zu zweit, wir haben den Service echt gerockt. Wir haben sofort einen Draht zueinander gehabt, wir haben uns eigentlich sehr gut ergänzt.
Sie haben mich am Anfang gehasst. So bestand der Draht daraus.
Das
sie
hast du jetzt gesagt.
Zwar, aber es stimmt.
Ja, eine Hassliebe ist ja auch was Besonderes.
Absolut. Ja, das war schon, also ich habe gesagt, da habe ich schon mal auf jeden Fall geübt, ein Kind zu haben. Das kam Jahre später, aber Marcel war schon mein erstes Kind, aber sehr, sehr positiv gemeint. Also wir haben, glaube ich, viel voneinander gelernt und ein sehr, sehr schönes Miteinander gehabt, mit allen Höhen und Tiefen. Natürlich das Thema Wein ziemlich schnell auch miteinander verfolgt. Wir waren auf Weinreisen, wir waren auf Messen gemeinsam. Das war echt eine coole Kombi, sage ich mal. Wir haben dann auch 2014 den wohlverdienten Stern vom Bernd Bachhofer mit quasi erleben dürfen, ja, den er damals bekommen hat. Unerwartet für uns alle, aber es war natürlich wunderschön, das einfach miterlebt zu haben. Ja, so haben sich unsere Wege gekreuzt. Ich bin dann 2015 weitergezogen und unsere Freundschaft hat nicht drunter gelitten. Wir hatten weiterhin Kontakt, haben weiterhin unsere Weinreisen und unsere Messen gemeinsam bestritten. Und dann haben wir uns tatsächlich lustigerweise wieder 2016 in einem Restaurant wieder getroffen. Da haben wir auch den Laden mehr oder weniger zusammengeschmissen und ja, immer wieder im Kontakt gewesen und ja, so war so ein bisschen unser Weg.
Hat dann der Anruf damals, als wir den Stern bekommen haben, war schon sensationell. Ich meine, was man über eine Michelin sagen kann, die haben ein unfassbares Timing. Die haben morgens um 11.50 Uhr angerufen, wir 10 Minuten, bevor der Mittagsservice angefangen hat. Ich sag's mal so, der Mittagsservice war dann feuchtfröhlich mit Champagner. Gutes Timing.
Ja. Nie aus den Augen verloren. Und wann ist denn jetzt dann die gemeinsame Idee gereift? Ihr habt ja auch gesagt, ihr habt jahrelang über diese Idee philosophiert und sehr wahrscheinlich hin und her überlegt, auch abgewägt. Ist es ja auch nicht so ein einfacher Schritt. Wann fing das denn alles an, dass ihr da gespürt habt, oh, wir könnten eigentlich auch mal was gemeinsam Eigenes machen?
Ich sag mal, im Grunde war das nie die Intention, dass wir wirklich jetzt großartige Gastronomen werden wollen. Eigentlich war unsere Intention damit, normalerweise gehen wir 5, 6, 7, 8 Mal im Jahr auf Weinreisen oder Weinmessen oder sonst was. Und das Allererste, wenn wir irgendwo auf eine Weinmesse gehen, ist, wir googeln in der Stadt, was gibt es da für Weinbars. Und sowas wie zum Beispiel Scrapes in München oder auch in Düsseldorf oder ehemalig Korte in Berlin, sowas gibt es halt in Stuttgart nicht. Und wir wollten halt, oder wir wollen, das ist eigentlich auch unsere Intention, warum wir das Ganze machen. Wir wollen einfach einen Ort schaffen, wo wir sagen, da würden wir selber gerne als Gäste hingehen. Und würden nicht irgendwie hier dieses entweder Schickimicki oder dieses ganz abgeranzte, sondern wir wollen wirklich einen Ort schaffen, an dem wir sagen, alles klar, wenn der Laden uns nicht gehören würde, wir würden als Gast hingehen. Sowohl was Preismentalität angeht, was Philosophie angeht. Einfach ein Ort, wie gesagt, das auf der Suche, dahin, wo wir immer hingehen wollen. Das ist eigentlich unsere Intention.
Einfach einen Ort zu schaffen, wo sich alle wohlfühlen, wo wir auch alle so ein bisschen eine kleine Ausflucht aus dem Alltag haben. Ne? Das brauchen wir ja alle mehr denn je, dass wir einfach so eine gewisse Blase vielleicht auch schaffen. Und das ist egal, ob jetzt der Wein Anfänger oder Wein-Nerd, Sommelier, was weiß ich. Also es soll sich auch alles so ein bisschen bunt mischen bei uns möglichst. Wir wollen einfach, sag ich mal, so eine coole, lässige Weinkneipe haben, wo einfach Leben ist, wo Energie ist, wo alles Platz hat. Natürlich getrunken wird, weil wir müssen davon leben. Ist ja klar, ne? Am Ende des Tages muss auch die Kasse klingeln, sonst würden wir das Ganze ja nicht machen. Aber ja, also so dieser konkrete Plan ist tatsächlich wirklich erst 24 entstanden. Also immer wieder drüber gesprochen, philosophiert, aber erst 24 ist so... das Konkrete, okay, wir könnten das tatsächlich selber machen, entstanden. Ne? Und wenn du damit mal anfängst, damit mal hörnst, da weiter überlegst, wir haben wirklich unzählige Telefonate geführt, oh, ich habe deine Idee, ich habe da eine Idee, oh, und jetzt, ich bin jemand, ich verarbeite alles zum Beispiel nachts, also ich liege dann auch wach, nachts wach und überlege, was wir wie machen könnten, schreib mir das dann auf, haben wir heute auch wieder eine eigene WhatsApp geschickt, das habe ich früher noch nie gemacht. Also solche Dinge passieren dann halt auch und es ist halt 24 entstanden und dann gab es kein Zurück mehr. Also es gab dann kein Zurück mehr.
Ja, wie lange hat es denn auch gedauert, dass er jetzt die richtige Location gefunden hat? Weil in Stuttgart, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ne, wächst ja sowas auch nicht auf Bäumen.
Ich würde sagen knapp über ein Jahr. Also wir hatten wir die erste Location, wo wir eigentlich gesagt haben, okay, komm, lass uns machen, einfach mal aus dem Zielhafen rausgehen, einfach mal machen. Da hatten wir eine Location im Blick, ob wir da nicht die Event-Location quasi zu einer Weinbar wachsen lassen. Haben wir angefragt, einfach mal Spaß haben angefragt, völlig unkonkret und einfach mal so, schaut zu Hause und da war dann klar, okay, die Location wird es nicht, weil einfach auch der Ort an sich, die Frequentation, die Erreichbarkeit, wäre schwierig gewesen. Mhm. Deswegen haben wir uns da relativ schnell dagegen entschieden, gegen die Location, aber halt mit der Location ist quasi die Idee auch entstanden. Ja, und dann hat es im Grunde jetzt 13 Monate lang gedauert. Also wir hatten letztes Jahr nochmal eine Location in der engeren Auswahl, sag ich mal, auch in Stuttgart. Ja, wobei da waren wir noch ein bisschen blauäugiger als jetzt, sag ich mal. Das waren einfach, da waren dann Zahlen im Umlauf, die wir nicht gestemmt hätten können. Deswegen mussten wir da leider absagen, auch wenn es eine unfassbar schöne Location gewesen wäre. Ja, und so sind wir eigentlich immer auf der Suche geblieben. Und wir hatten über die ganze Zeit jetzt Kontakt mit dem Makler. Der wusste, dass wir auf der Suche sind und ihm wurde die Location quasi zugetragen. Und dann war sein erstes Telefonat mit uns. Mhm. Und dann sind wir in die Location rein, haben sie uns angeschaut. Ich sag mal, es war, als wir die Location betreten hatten, war sehr, sehr schnell klar, okay, da kommt sehr, sehr viel Arbeit auf uns zu. Aber wir sind in die Location rein und haben gesagt, ja.
Ja, da muss man ja auch irgendwie gleich so ein Gespür haben,
ob da eine gute
Atmosphäre herrscht.
Also es war lieber auf den ersten Blick.
Also die Lage, das offene, das verglaste, der wunderschöne Hinterhof, sag ich mal, dieser typische Stuttgarter Hinterhof, das ist ja auch ein Mischgebiet, wir haben ja quasi auch über uns Nachbarn. Mhm. Einfach diese Mischung zwischen Wohnen, Arbeiten. Westen hat ja eh so ein ganz eigenes Flair, finde ich, und das hat uns sofort angesprochen. Und auch wirklich dieses offene, helle tagsüber und dann abends wird es auch wirklich gemütlich, wohlig, einfach, ja, also es hat uns einfach natürlich auch emotional und ja, menschlich abgeholt. Ich meine, ganz ehrlich, wissen wir ja alle, das ist ja letztendlich sowieso am Ende des Tages, was zählt, das muss dich berühren, das muss dich abholen. Vor allem, wenn du sowas führen möchtest, das muss einfach Klick machen, damit du Bock drauf hast und einfach Gas gibst. Und
ja. Da gab es bei mir einen Moment, den werde ich, glaube ich, in meinem Leben nicht mehr vergessen. Das war eine Woche, nach der Schlüsselübergabe, saß ich mit meiner alten Restaurantleiterin, die kam mich abends besuchen, saß ich da in der Baustelle, weil, gut, damals war es noch ein bisschen weniger Baustelle, jetzt ist es noch mehr Baustelle. Aber saß ich da und wir haben uns halt unterhalten, alles drum und dran und es war dunkel und wir haben was getrunken und Lichter waren so auf Halbmast. Und dann hatte ich so irgendwie so kurz so, okay, ich saß da so als wirklich als Gastperspektive. Ich habe dann so wortwörtlich gesagt, dann halt mal kurz die Klappe. Und dann saß ich einfach mal kurz geschwind 10 Sekunden da und habe einfach gedacht, okay, wow, das wird hier echt, glaube ich, eine echt coole Nummer. Übrigens, Dana, Grüße gehen raus, das, mit halt die Klappe, ich weiß, wir reden immer so. Aber das war ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ich fühle mich hier echt wohl. Ich würde mich ja auch als Gast echt wohl fühlen. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ja, es ist noch echt viel Arbeit vor uns, es wird noch echt stramm, aber man kann sich da echt wohlfühlen. Und seitdem ist eigentlich das Ding für mich klar, dass das wirklich eine coole Nummer wird.
Ja. Viel Arbeit heißt, wann wird denn dann die Weinbar auch geöffnet werden? Habt ihr da schon so einen Termin in Sicht oder ist es alles noch ein bisschen oben, müssen wir noch abwarten?
Also wir haben so einen Wunschtermin in Sicht und es ist tatsächlich schon in 2-3 Wochen, wenn alles gut geht, wenn alle Ämter und alles so mitmacht, wie wir uns das vorstellen. Ich meine, es ist ja nicht nur von uns abhängig. Ja. Wir geben natürlich jetzt Vollgas. Jetzt sind wir auch quasi frei. Ne? Jetzt können wir uns auch auf das Projekt konzentrieren. Das war jetzt im Februar nochmal ein bisschen anders, mit auf 2 Hochzeiten tanzen und so. Jetzt haben wir einfach die Zeit dafür und kümmern uns, machen, tun. Aber viele Dinge sind natürlich auch nicht von uns abhängig. Da muss man einfach auch ein bisschen Geduld haben und auch, ich sag mal so, Grundvertrauen haben, dass das dann alles hinhaut. Aber es wäre schon schön, wenn wir auf jeden Fall noch im Monat März auch machen könnten. Mhm. Spätestens als April-Scherz wäre es vielleicht auch okay. So nach April-Scherz oder nicht April-Scherz? Nee, wäre ja auch in Ordnung. Also da würden wir uns dann auch was einfallen lassen. Aber so das konkrete Datum wird jetzt im Moment schwierig. Wir haben auch gesagt, wir machen einfach auf, wenn wir fertig sind. Also wenn wir sagen, der Laden ist betriebsbereit, wir sind betriebsbereit, dann machen wir einfach auf. Und durch die, sage ich mal, sozialen Netzwerke und so kannst du das heute ja relativ kurzfristig halten. Aber dieses große Opening wird es nicht geben. Mhm. Wir machen einfach auf.
Einfach aufsperren, wenn es soweit ist.
Einfach die Tür aufsperren, Leute, kommt rein, habt Spaß mit uns, genießt es, unsere Location. Und ja, also da sind wir einfach auch total darüber, wenn die Leute Bock drauf haben. Und, ja,
wie sieht denn jetzt so euer Arbeitsalltag im Moment noch aus? Da gibt es ja einiges auf der Baustelle, klar, da habt ihr auch Leute, die das machen, aber nichtsdestotrotz muss man ja da auch einfach immer mal wieder vor Ort sein. Dann gibt es sicherlich eben auch noch viel Papierkram, wenn Dinge abzustimmen sind, Genehmigungen einzuholen und nichts, ich habe es ein bisschen verfolgt und als guter Letzt, das ist ja das Wichtigste, ihr müsst natürlich auch dafür sorgen, dass nachher Wein da ist.
Ganz schlimm, ja, wir müssen immer Wein probieren, ständig müssen wir Wein probieren, das ist für uns natürlich das Allerschlimmste. Nein, wir lieben es und das wäre vielleicht auch ein Aufhänger zu dem Wein, den wir jetzt haben,
ja,
weil unsere Weinbar hat ja einen besonderen Namen, vor allem für Leute, die sich vielleicht ein bisschen mit Wein auskennen und deswegen gibt es jetzt ein Kabi.
Genau, ein Kabinett.
Ein Riesling-Kabinett. Wir wollten auch gezielt in der Region bleiben. Wir haben jetzt von Moritz Heidle sein Riesling-Kabinett, der Pfeffer. Gibt es auch schon sehr lange im Weingut. Und zum Namen, also ganz kurz, das ist einfach irgendwie spontan entstanden. Wir finden, das hört sich beides gut an. Wenn man sich nicht auskennt, komm, geh mal ins Kabi, kurz und knackig. Wenn man sich auskennt, ist es auch ganz gut.
Moment mal, zu dem Namen gibt es eine Story. Ich weiß, die will Gabi nicht hören, aber zu dem Namen gibt es eine Story. Ich weiß, die Weinnasen kennen den Slogan, aber wir haben ihn damals kennengelernt. Das war, ich müsste jetzt her sein, wie lange ist das her? 8 Jahre? Sowas rum. War man in der Mosel? Mhm. Wo sonst? Hatten einen, feuchtfröhlichen Abend. Ich glaube, wir waren irgendwie um 4 oder so im Bett. Sind dann morgens aufgestanden in dem Hotel, wo wir waren. Ich weiß bis heute noch, das ist mir auch eingebrannt geblieben. Ich habe damals zum Frühstück Schnecken in Knoblauchsoße gegessen. Weinbergschnecken in Knoblauchsoße gegessen.
Als Katerfrühstück.
Sensationelles Katerfrühstück. Es war nicht wenig Knoblauch. Ich weiß, es war eine der wenigen Male, wo wir auf Weinreisen waren, wo Gabi länger geschlafen hat als ich. Weil normalerweise bin ich ja durch Langschläfer. Und ich saß mal unten, habe meine Schnecken gegessen, habe danach noch schön eine geraucht. Und dann kam Gabi irgendwann so runter mit einem Kaffee. Okay, ist, hat sich zu mir gesetzt. Und dann kam der Hotelbesitzer, der war, ich sag mal, 70 plus. Ich schätze es mal keiner, aber ich sag mal 70 plus, sowas würde ich sagen. Kam er und hat gefragt, wollte ein Schlückchen Wein. Und wir so, nee, sorry, jetzt ist schon morgens um 10. Wir haben noch 3 Weinbüder heute vor uns und wir haben gestern echt Gas gegeben und so. Und dann sagt der Brottrocken zu uns, hey, Kabi geht immer. Und ab dem Moment war eigentlich war das eigentlich so ein Credo, wo man gesagt hat, okay, komm, Kabi geht immer. Hat leider auch recht.
An der Mosel um 10 Uhr. Ja. Standard.
Ja. Aber war ganz lustig. Und dann haben wir halt echt mit dem älteren Herrn noch getrunken, bevor wir dann überhaupt mal losgegangen sind zur Weinverkostung. Ab dem Moment war das eigentlich so ein Slogan für uns. So, okay, Kabi geht immer. Egal bei welcher Weinreise sonst was waren. Und dann war euch auch der Name von dem Laden war dann ziemlich schnell so.
Kurz, knackig.
Warum nicht Kabi?
Und Kabi hat so was Fröhliches, so was Lebendiges, so was Frisches, Süß-Säure-Spiel, weniger Alkohol. Das ist einfach so zugänglich, das macht einfach Spaß und das ist ja das, was wir vermitteln wollen. Wir wollen einfach Spaß vermitteln, wir wollen
naja, mit weniger Zeit Alkohol vermitteln. Bezweifle ich aber nicht.
Kommt dann auf die Menge an.
Kommt auf die Menge an, genau. Aber das hat jetzt mal Kabi so an sich. Ne? Wir reden gerade über Kabi, Marcel. Nee, aber das ist einfach so ein bisschen, es passt, es ist dieses lebendige, frische, fröhliche und alles andere kommt dann einfach noch
dazu. Ja genau, also so würde ich das auch dann sehen, ne? Wenn man Kabi kennt und trinkt, dann ist es einfach frisch, leicht, fröhlich, unterhaltsam, man kann es gut. Man konnte es eigentlich ganzjährig trinken, aber im Sommer macht es noch ein bisschen mehr Spaß. Ne?
Auf jeden Fall.
So, aber was gibt es denn sonst noch auf der Weinkarte? Ist das noch ein streng gehütetes Geheimnis?
Also tatsächlich noch ein bisschen, weil dieses große Thema, was uns ja auch wirklich, das ist für uns ja so ein bisschen das Herzstück vom Kabi, das haben wir tatsächlich so in den nächsten 2-3 Tagen vor. Wir haben natürlich schon Ideen gesammelt. Jeder hat so ein bisschen seine Ideen im Kopf durch die Erfahrung, die wir gesammelt haben. Wir haben jetzt die ganzen Kontakte hergestellt und dann wird tatsächlich jetzt so in den nächsten 1-2 Tagen dieses Herzstück und dieses Ding einfach konstruiert und einfach aufgebaut und dann schauen wir, wo es hingeht. Aber also ich sag mal, wir fangen relativ klein und überschaubar an und möchten uns peu à peu steigern und also krass, aufbauen.
Das muss ich natürlich auch erstmal aufbauen. Das ist natürlich alles Kapital, was im Keller liegt, was natürlich erstmal aufgebaut werden muss. Ist selbstverständlich, aber ich glaube, was kein Geheimnis ist, ich glaube, was unser Credo vor allem ist, wo wir auch öfters mal am Fluchen sind oder sonst was, gerade wenn wir auf Weinreisen oder so sind, ich glaube, was wir uns ganz dick auf die Fahne geschrieben haben, ist Fairplay für alle. Fairplay Einkauf, Fairplay Verkauf, weil wenn ich mir manche Weinbars angucke, die dann ihre Weine mit mal 5 kalkulieren oder mal 4,5, ich glaube, was wir uns echt auf die Fahne geschrieben haben, ist, klar, das wird eine Herausforderung für uns sein, weil wir natürlich auch von irgendwas leben müssen. Aber wir wollen halt wir wollen einen Ort schaffen, der uns allen Spaß macht, der auch, wo wir als Gast auch gerne hingehen würden. Und klar, da zählt natürlich Preispolitik mit. Deswegen, ich glaube, was wir uns definitiv auf die Fahne geschrieben haben, ist, dass wir fair sein wollen, dass sich jeder bei uns wohlfühlen kann, egal ob er den 40 Wein oder den 100 Euro oder den 500 Euro Wein trinken möchte. Gut, mit den 500 Euro Weinen müssen wir noch ein bisschen langsam machen mit Einkaufen, aber die werden aber vielleicht irgendwann mal kommen.
Das kommt.
Nee, aber ich glaube, das ist so. Aber ansonsten, ich sag mal, richtungsmäßig, ich glaube, das ist immer sehr in der alten Welt verhaftet.
Weil ich Deutschland auf jeden Fall. Deutschland ist uns sehr wichtig. Europa, Österreich. Natürlich die üblichen Geschichten auch für die Weinnasen, ob es jetzt Burgund ist, die Riesling-Geschichten, Jahrgangstiefe, vielleicht auch ein paar freaky Stoff, ne? Also so eine gesunde Mischung, dass für jeden was dabei ist. Ich glaube, das und einfach immer offen sein für Neues, immer seinen Horizont erweitern, nie einrasten. Also einrasten.
Rasten und rosten.
Rasten. Da kommt dann doch wieder das Nicht-Deutsche durch bei mir zwischendurch.
Ich glaube, wenn ich mir was bei uns beide um was gar keine Sorgen mache, dann ist es um Stillstand.
Ja.
Das macht mir jetzt
schon Kopfschmerzen. Wir haben ja voll Bock. Ne? Also wir haben einfach voll Bock und wir machen dann einfach. Also das ist ja, ich glaube, das ist, also ich sehe es so, die größte Freiheit wird für mich sein, morgens aufzustehen, mich fertig zu machen, dann irgendwann in den Laden reinzugehen und einfach zu entscheiden, worauf haben wir heute Lust, was wollen wir aufmachen, was wollen wir den Leuten zeigen, was haben wir denn für eine neue Idee, was haben wir für ein neues Event. Ne? Wir wollen da auch schon ein bisschen eventuell auch ein paar Sachen machen, die noch keiner macht. Ein kleiner Teaser, wir werden Dienstag bis Samstag aufhaben und es wird auf jeden Fall einmal im Monat oder regelmäßig einen Daydrinking-Sonntag geben, weil wir einfach glauben, dass es in Stuttgart fehlt. Zumindest mit der Art von Weinen, die wir anbieten möchten, mit der Art vom Service, die wir anbieten möchten, sind wir uns ganz sicher, dass das funktioniert.
Nee, ich glaube, was Gabi damit sagen will, ob das in Stuttgart fehlt oder nicht, ist uns, glaube ich, relativ egal.
Wir machen es. Wir haben einfach Bock drauf.
Diese Ausflüchte, wie er auch das bezeichnet, ne? Also hast du eben auch gesagt, das soll so schön eine Flucht sein, auch für die Gäste, die kommen. Ihr plant Events, es gibt natürlich aber auch was zu essen, es wird irgendwie Snacks geben, die passend zum Wein sind. Könnt ihr da schon ein bisschen was verraten?
Ja, klar. Also das wird großteils an mir hängen bleiben, wobei ich da echt Bock drauf habe. Also der Plan ist eigentlich im Grunde der, dass wir zweierlei Apro-Platten anbieten. Also mit Apro-Platte meine ich so eine Platte, da werden fünf oder sechs kleine Schälchen drauf sein mit kleinen Gerichten sozusagen, also was heißt kleine Gerichte, so ich sag mal, was ich persönlich lieb, sind eingelegte Sachen, gepickelte Sachen und sowas, die Richtung. Das wird es, wie gesagt, in zweierlei Varianten geben, einmal in normal, einmal in vegetarisch, sodass das wirklich für jeden was dabei ist, wo man sagen, hey, komm, stell mir jeweils eine Platte drauf, einfach Dinge, die Spaß machen, Dinge, die es werden jetzt keine High-End, da wird jetzt kein Jakobsmuschel, Ceviche oder sonst was drauf sein, aber Dinge, die halt wirklich Spaß machen, die zum Wein, die man halt, wo man sagt, okay, hey, stell mir da eine Platte hin, das zu snacken, das macht Laune zum Wein dazu, das ist eigentlich unser Essensplan. Wie unsere offene Sonntage, da wird es dann irgendwie noch ein, zwei Gerichte geben, auf der einfach nur, es hat solange es da ist, hat es, wenn es aus ist, ist es aus, einfach zwei leckere Gerichte, es wird lecker sein, ja.
Gute Produkte, dass wir einfach was haben zum Verweilen mit dem Wein zusammen, ja. Aber der Wein ist natürlich im Fokus.
Ne? Mhm. Einfach, dass es Spaß macht, dass man was zum Essen hat und dann reicht es auch schon. Und also, ich meine, wir sind eine Weinbar und kein Restaurant. Man braucht natürlich was zum Essen und es soll auch echt lecker sein. Und
das erwartet man auch vielleicht gar nicht. Ne? Also ich würde es jetzt nicht erwarten, aber das, was du jetzt so geschildert hast, ist ja schon so das, so diese klassische Apero-Kultur, die man jetzt in Deutschland nicht so kennt, aber aus der Schweiz zum Beispiel, da sitzt man sich auch.
Oder Spanien besser.
Also Spanien da, genauso,
also,
ja.
Also ich bin ein unfassbarer Spanien- oder Portugal-Fan. Man kann sagen, da gehst du hin, in die Tabas-Bars gehst du hin, die haben drei, vier verschiedene Sachen auf der Karte, aber jedes ist geil. Und es reicht dann, dann gehst du da hin, trinkst ein Gläschen oder ein Fläschchen Wein, isst das, was es gibt, isst da dazu und gehst ins nächste. Das ist eigentlich eine Kultur, die wir lieben, die wir auch uns für uns wünschen. Gerade so, ich meine, es gibt unfassbar viele gute Restaurants im Westen. Ich sag nur Szechuan und Co. oder selbst meine ehemalige Arbeitsstätte, das Künstlerhaus, unfassbar tolles Essen, auch eine unfassbar tolle Weinkarte. Aber wenn du dann fertig bist mit Essen, dann willst du noch einen Absacker und das ist sowas, wo wir sagen, hey, auf einen Absacker ins Kappi, das ist eigentlich was, wo uns fehlt in Stuttgart, wo wir sagen, wo wir uns wünschen würden für die Gäste oder auch für uns. Gut, wir müssen dann arbeiten, aber ist dann halt so. Aber das ist eigentlich unser Plan für das Kappi, wo wir sagen, das könnte echt Spaß machen.
Was war denn bisher, also der Weg läuft ja schon ein bisschen, aber was war bisher denn jetzt schon die größte Herausforderung auf dem Weg zur Weinbar?
Ich glaube bei uns definitiv die Bürogeschichte, weil wir es einfach beide so hassen. Also, ja. Da müssen wir wirklich einfach ehrlich sein. Ich habe gestern gesagt, 15, 18 Stunden durcharbeiten, gar kein Problem. 6 Stunden Büro killt uns einfach. Es ist einfach so, aber es gehört dazu. Da müssen wir uns jetzt durchwurschteln und das gehört, ja, da muss man durch. Aber wir merken beide einfach, was für ein Typen Mensch wir sind und aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Und wir wollen einfach nur Gas geben. Wir wollen am Gast sein. Wir wollen präsent sein. Wir wollen... Ja, das ist halt unser Ding. Aber uns ist auch bewusst, dass genau diese Dinge dazugehören. Und wir merken auch, in den letzten Wochen war es ja nicht nur schön. Wir hatten auch viele Hürden, viele kleine Hürden, große Hürden, die wir auch irgendwie aushalten mussten. Und ich muss sagen, toi, 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 bisher haben wir uns wirklich nicht wirklich gestritten. Ne? Also, dass wir das alles auch wirklich zu zweit so gestemmt haben, bin ich sehr, sehr stolz drauf. Marcel, übrigens, muss ich jetzt einfach mal sagen, weil wir sind beide schon auch Typen. Wir sind da, aber wir sind schon auch beide Typen. Ne? Wir sind jetzt nicht ohne, aber wir haben uns beide, also entweder hat der eine den anderen runtergeholt oder andersrum. Ne? Also das war das jetzt Gute und das wussten wir von Anfang an, dieses Ergänzen, sich vertrauen, also dieses blinde Vertrauen, sich ergänzen, ob jetzt fachlich, menschlich, Stärken, Schwächen, das wussten wir tatsächlich von Anfang an. Und das hat uns, glaube ich, beide dazu auch bewegt, das gemeinsam zu machen. Ne? Weil mit jemand Gleichen brauchst du nicht machen. Das muss schon irgendwie funktionieren. Und also mir war das Allerwichtigste, dieses blinde Vertrauen, dieses, ich muss dir die Wahrheit ins Gesicht sagen, ich kann gar nicht anders und es ist andersrum genauso. Und also anders funktioniert, glaube ich, nicht. Und es werden auf jeden Fall noch schwere Zeiten auf uns zukommen, da bin ich mir ganz sicher. Aber im Moment, muss ich sagen, stemmen wir das ganz gut miteinander.
Ich muss sagen, also was für mich echt hart war, muss ich sagen, das war echt so, das darf man auch nicht unterschätzen. Was Johannes auch vorhin schon angesprochen hat, dieser Schritt in die Selbstständigkeit, dieser Schritt, ich meine, man muss dazu sagen, also ich spreche jetzt, glaube ich, mal für uns beide, wir haben echt sehr gut verdient. In der Relation gesehen haben wir echt sehr, sehr gut verdient. Aber diesen Schritt raus aus dieser Bequemlichkeit, aus dieser Sicherheit, aus diesem jederzeit, okay, du weißt ganz genau, am Ende vom Monat kommt Geld und meistens abends dann noch Trinkgeld und alles. Dieser Schritt raus, da hatte ich schon so Tage, wo ich gesagt habe, wo ich mir echt so innerlich gedacht habe, komm, ich schmeiß alles wieder hin und cancel alles. War nicht einfach. So Phasen habe ich auch jetzt nur Musik gestehen, wo ich manchmal denke, so, warum machst du eigentlich? Vollidiot.
Wir haben auch kurzzeitig gedacht, ob wir vielleicht einfach eine Shisha-Bar aufmachen. Nein, das können wir vielleicht auch ausstellen. Nein, das ist schon vielleicht einfacher.
Nee, aber Johannes vorhin schon angesprochen, das darf man nicht unterschätzen. Also diesen Schritt in dieses Ungewisse, das ist halt wirklich so gerade so momentan echt so ein völliger Schritt ins Ungewisse, was wirklich, was zehrt, was wo man gerade echt mittlerweile. Also, wir haben den Entschluss getroffen, deswegen Vollgas, aber es war nicht einfach. Es war auch, ich sag mal, die letzten 2-3 Wochen in meinem alten Job waren auch nicht ganz so einfach, weil du kopfmäßig eigentlich schon da und da und da.
Nicht hier, nicht dort?
Nee, ich sag mal, das war echt sehr, sehr hart anstrengend. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es hören, aber da möchte ich mich einmal auf diesem Weg auch bei meinen alten Kollegen entschuldigen und auch bei meinem Chef, weil ich weiß, ich war nicht immer 100% da mit dem Kopf. Das hat einfach nicht funktioniert. Aber wir wissen, dass es der richtige Schritt ist. Aber klar, das darf niemand unterschätzen. Wer sich selbstständig machen möchte, unfassbar gerne. Ob es jetzt der richtige Schritt ist, wird sich in ein paar Jahren zeigen. Aber das ist schon ein krasser Moment. Wenn man mal begreift, jetzt ist die Sicherheit rum, jetzt ist Arbeiten auf Sicht.
Jetzt liegt halt auch alles an dir und du musst es halt auch einfach irgendwie im Griff haben und auch einfach notfalls ausharren. Das war früher eigentlich normal und wir haben ja immer diese Gewissenssicherheiten gehabt, das hat sich verändert. Aber ich muss sagen, jetzt vor allem, wo ich einfach voll dabei sein kann, merke ich, dass mein Antrieb eigentlich noch höher ist, noch krasser ist. Deswegen, ich glaube dazu 100% dran nach wie vor. Mit allen Höhen und Tiefen,
die gehören dazu. Unfassbar geil wird, das steht außer Frage. Ich glaube, jeder, der uns kennt und der schon mal bei uns war, weiß, uns beide in Kombi ist schwer auszuhalten. Also nüchtern wird da wahrscheinlich niemand rausgehen. Aber wir wissen, es ist
schwer. Oder ganz schnell wieder rausgehen, weil gefährlich.
Ja. Vielleicht auch so. Wie habt ihr denn die Arbeit aufgeteilt? Habt ihr da irgendwie klare Trennungen, wer für was zuständig ist? Weil ich denke, das ist ja auch ganz wichtig. Du gesagt, das Vertrauen, klar, das steht auf erster, das so funktioniert es ja nicht. Ne? Hast ja auch
schön, also ich kann dazu sagen, man hat es schon so die letzten Wochen gemerkt, also Marcel ist handwerklich gar nicht so unbegabt, der hat jetzt viel gemacht, muss ich echt sagen, vielen Dank dafür, der hat auch viele Ideen, sehr gute Ideen mit eingebracht. Und dann kam so diese Seitenhiebe, so, ja, komm, nimm mal die Rechnung, nimm mal die Rechnung, nimm mal den Zettel. Also da merke ich schon, okay, ich bin Buchhalterin. Also das ergibt sich so ein bisschen. Ne? Und er hat es ja schon angesprochen, so ein bisschen mit diesem Küchenthema. Ich werde ihm natürlich helfen, wo ich kann, aber da wird sich das dann auch einfach so ein bisschen aufteilen. Er macht die Küche, ich mache dann die Bar so ein bisschen in der Vorbereitung. Ich bin bestimmt ein bisschen ordentlicher, sauberer und ich habe mehr Auge fürs Detail als der Marcel.
Sie sind vor allem organisierter.
Ich bin ein bisschen organisierter, aber das hat er dann halt auch wieder bei anderen Ebenen. Also da muss ich sagen, nehmen wir uns auch nichts weg. Also das war mir ganz arg wichtig. Wir nehmen uns nichts weg. Also man kennt es ja so ein bisschen vielleicht beim Männlein, Männlein oder Weiblein, Weiblein, wenn man das jetzt zu zweit machen würde. Da kommt ja schon manchmal vielleicht unterbewusst so ein bisschen dieser Neid auf oder sonst irgendwas. Das gibt es bei uns halt nicht. Also jeder hat seine Bühne, jeder ist auch mal froh, sich ein bisschen zurücknehmen zu können und dem anderen die Bühne geben zu können. Und das leben wir halt beide. Also das ist wirklich, das ist meistens wirklich
eine
absolute
Symbiose. Da muss ich aber kurz, ich glaube, das hat nicht mal was mit Männlein und Weiblein zu tun. Ich glaube, das hat was, also das habe ich jetzt in 20 Jahren Gastronomie leider oft genug erlebt. Also wie gesagt, das ist für mich kein Männlein-Weiblein-Thema. Für mich gibt es da keinen Unterschied, ob Männlein oder Weiblein, ist mir völlig egal.
Aber so habe ich es halt kennengelernt.
Ja, also was ich halt bei uns beiden unfassbar schätze, ist, wir sind beide völlig attitüdfrei. Wir sind völlig... Ich meine, ich hatte schon mehr als genügend Vorgesetzte, die gemeint haben, nur weil sie Vorgesetzte sind, es besser zu wissen. Und bei uns ist es halt so, derjenige, der was besser kann, der macht es. Ganz einfach, Punkt. Da gibt es keine Diskussion. Du kannst das besser, ich kann das besser, du machst das, ich mach das. Das finde ich halt unfassbar ergänzend. Da gibt es keinen,
ja.
Das ist mein Part, das mache ich. Nein, gibt's nicht, fuck off. Da gibt es nur ein, du kannst das besser, dann mach das.
Mach du
kannst
das besser.
Ja. Und das ist halt auch, und da sage ich, das, würden sich das ein paar Restaurants zu Herzen nehmen. Dass einfach jeder das macht, was er am besten kann. Und auch ohne Attitüden, ohne irgendwelche
Hierarchien. Allüren.
Oder Allüren. Einfach jeder soll sich auf das konzentrieren, was er am besten kann. Ist nur Vorteil für einen Laden.
Zeitgewinn,
ja.
Energiegewinn, also du hast nur gespart. Ne? Also wenn du das einfach verteilen kannst, hast du ja nur gespart, du hast nur dazu gewonnen und das zu erkennen. Und deswegen haben wir das auch gewusst. Also diese Ergänzung ist krass, wir werden uns bestimmt trotzdem mal auf den Sack gehen, ganz klar.
Gehört ja auch dazu.
Unbedingt, aber ich glaube, diese Grunddinge werden ganz klar verteilt werden. Ne? Also ich mache mehr Social Media, er macht mehr Handwerk. Ich gucke vielleicht jetzt ein bisschen mehr, dass alles ein bisschen sortiert und organisiert ist, obwohl das auch nicht unbedingt meine Stärke ist. Aber ich fuchs mich halt rein, weil ich denke so, okay, einer muss es halt machen. Er ist vielleicht ein bisschen stärker beim Wein. Ich bin vielleicht ein stärker bei der Kommunikation, aber auch nicht unbedingt. Ne? Also das ist mal so. Also, und wenn der eine mal irgendwie durchhängt, dann macht es der andere. Also dieses...
Es geht um Ergänzen.
Gemeinsam und
gegeneinander.
Genau, wir werden uns einfach nie was wegnehmen. Das gibt es bei uns nicht. Das gibt es einfach nicht. Und das ist für mich ein ganz, ganz entscheidender Faktor gewesen, das mit Marcel zu machen und zu tun. Und ja. Aber ich glaube, Marcel, jetzt wird es Zeit für den Spätburgunder.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben gerade die erste Flasche Kabel, haben wir gerade schon mal in der ersten Hälfte geleert.
Aber Kabel geht ja immer und geht ganz schnell weg. Ne? Also ich meine, das verdunstet ja schon fast.
Das stimmt.
Also zum Wohl, Johannes. Zum Wohl. Vielen Dank. Schön, dass wir dabei sein dürfen.
Jetzt seid ihr ja dann ein Teil der Stuttgarter Weinszene. Also vorher ja auch irgendwie schon, ne? In Restaurants.
Deswegen in Klammer so ein bisschen diese neuen.
Genau. Wie seht ihr denn, oder was für einen Blick habt ihr denn auf die Stuttgarter Weinszene? Es gibt ja so ein paar Weinbars ganz unterschiedlicher Art und Weise, aber was findet ihr, wie wird sich da Stuttgart entwickeln? Weil das ist ja schon jetzt nicht Berlin, muss man ja auch sagen, ja? Also, und auch nicht München. Und deswegen ist ja immer so die Frage, welche Konzepte, in Anführungszeichen Konzepte, letzten Endes spielt ja da noch ein bisschen mehr eine Rolle als nur das Konzept. Welche Dinge zünden da und wohin geht es da auch in Stuttgart?
Da würde ich mal ganz gern kurz reingrätschen. Also da, wenn du sagst, wir sind nicht Berlin, wir sind nicht München. Nee, da muss ich sagen, wir sind fast, also die Stuttgarter Sommelier-Community ist würde ich sagen, ich würde mal behaupten, eine der besten in ganz Deutschland. Also wir haben zum Beispiel haben wir in Stuttgart einen Sommelier-Stammtisch, wo ich das Glück habe, seit mittlerweile fast 3 Jahren Mitglied zu sein, wo wir regelmäßig Veranstaltungen oder Treffen oder Tastings oder so, wirklich eine unfassbar tolle Community haben. Also da muss man sagen, mittlerweile haben wir Sommeliers, gerade aus München haben wir zum Beispiel 2 Sommeliers, die für fast jedes Event herfahren. Wir haben von der Mosel haben wir einen Sommelier, der für fast jedes Event herfährt. Da muss man sagen, da ist wirklich dieses Miteinander besser als in den meisten anderen Städten. Also da haben wir ein Resümee, was unfassbar ist. Da muss ich auch sagen, da geht ein Gruß an eine lebende Legende raus, an Evangelos Patas, ja, 10, ich glaube 23 Jahre lang sowas rum. Inhaber und Chefsommelier im Delice in Stuttgart, der wirklich dafür sorgt, zusammen mit dem Andreas Lutz, dass das wirklich eine unfassbar tolle Community ist.
Grüße gehen raus, unbedingt, das ist ganz arg wichtig.
Und ja. Das ist auch was, da können sich viele Gastronomen einfach mal ein Beispiel dran nehmen, dass dieses Miteinander besser ist als dieses Gegeneinander. Dieses Konkurrenzdenken, das schadet einfach nur jedem. Warum soll ich meinen Nachbarn nebendran als Konkurrenten sehen und nicht einfach
Aber da muss ich kurz eingrätschen, weil ich finde, das ist wirklich ein ganz, ganz arg wichtiges Thema, gerade in der Sommelerie. Also ich merke immer wieder, ich muss es auch immer wieder betonen, vor allem mit männlichen Kollegen, dass dieses Vergleichsthema einfach immer noch ganz groß ist. Und ich denke mir immer so, for what, für was ist es gut? Ich verstehe es einfach nicht. Also ich meine, jeder kann was anderes. Und ich finde einfach vor allem, sich zu brüsten, vielleicht mit tollen Flaschen, die man mal getrunken hat. Ja, wer hat es gezahlt? Meistens der Chef. Ja, ganz ehrlich, wenn du es dir weggespart hast, Hut ab. Ja, wenn du es zusammen mit Kollegen in die Runde geschmissen hast, Hut ab. Aber wenn es dein Chef gezahlt hat, dann sei einfach ruhig und tu nicht auf den dicken Macker, weil das gefällt mir einfach nicht, das berührt mich nicht und das juckt mich einfach nicht. Also das ist genau, glaube ich, das, was wir so sehen. Und wir merken das Feedback, wir freuen uns mega auf unsere Kollegen, alle sind mega scharf drauf, alle haben voll Bock und wir freuen uns auf alle, die vorbeikommen, die einfach mit uns Spaß haben, die das mit uns genießen, die uns einfach auch feiern, da haben wir voll Bock drauf und wir freuen uns und das Feedback ist großartig und wir haben schon gesagt, allein wenn ein Drittel von dem kommt, die es androhen, uiuiui, da müssen wir uns warm anziehen. Aber da freuen wir uns drauf. Also wir sind Feuer und Flamme.
Ja, und ihr vom Konzept her schließt ihr ja auch irgendwo die Lücke. Es gibt ja, wie gesagt, so ganz verschiedene Geschichten. Wenn das jetzt auch nochmal in eine ganz andere Richtung geht, im Westen, da ist auch noch durchaus ja auch Luft, was Weinbars angeht. Sonst gibt es ja eher noch ein bisschen woanders in Stuttgart. Von daher ist das ja auch was Schönes. Die Location, wir haben zwar gesprochen, wo sie ungefähr liegt, oder es ist ja auch veröffentlicht, wo sie ungefähr liegt, unweit des Berliner Platzes. Kann man da schon was Genaueres sagen?
Ja klar, also wir sind jetzt ganz transparent, ne, inzwischen, weil viele haben das ja herausgefunden und es ist ja auch nicht so zu übersehen, ne, weil durch diese Glasfront und die Baustelle inzwischen sieht man das auch und viele fragen auch und ich denke, das ist auch völlig in Ordnung, wenn man das dann auch mal mitbekommt. Also jeder, der so ein bisschen Partyweller kennt, die Metzgerei, der weiß auch, zweimal rechts davon gibt es einfach diese Location und das ist so ein bisschen die Ecke. Die Schlossstraße ist sehr lang, deswegen muss man sich so ein bisschen orientieren, aber es ist eine coole Ecke, wir haben die U-Bahn-Station wirklich sehr nah an uns, bitte fahrt mit der U-Bahn, nicht mit dem Auto, das wäre uns sehr wichtig. Parkplätze immer sehr, sehr rar im Westen, ganz arg schwierig, aber passt ja auch zu der Weinbar, dass man eigentlich möglichst nicht mit dem Auto fährt.
Ja, in Stuttgart fährt man eigentlich auch immer mit dem Öffentlichen, weil Parkplatz schwierig, Verkehr durch die Innenstadt auch schwierig, irgendwo ständig eine Baustelle. Und wenn ihr da in der Schlossstraße seid, dann habt ihr durchaus ja auch ein wesentliches U-Bahn-Kreuz. Also von daher hat man da mehrere Möglichkeiten, ein- und auszusteigen. Ne?
Auf jeden Fall. Also da gibt es keine Ausrede. Ich komme nicht zu dir, weil die Verbindung so schlecht ist. Also das gibt es nicht. Ich komme nicht zu dir, weil die Parksituation so schlecht ist. Das würde ich gelten lassen, weil das ist natürlich ein bisschen schwierig und tricky. Aber ich glaube, also die Leute werden den Weg zu uns finden. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses Energieding, ne? Also man guckt sich automatisch mit Leuten, die einem gut tun, die, ja, die passen zu einem. Und da vertraue ich auch drauf. Also, dass sich das richtige Publikum zu uns nicht verwirrt, aber halt einfach zu uns findet. Und da bin ich auch wirklich guter Dinge.
Mhm. Stichwort Lieblingswein.
Das ist echt ganz hart.
Ich weiß, ich meine, jedem, dem ich sowas stelle, so eine Frage stelle, beim Winzer kriege ich ganz natürlich auch alle natürlich. Oder auch bei anderen, ja, die irgendwas produzieren, alle Produkte. Aber man hat doch schon was, wo man dann sagt, ach, da greife ich schon mal ganz gern hin. Oder das ist so mein Wein, der mir vielleicht auch durch schwere Stunden hilft.
Das ist echt hardcore, was du jetzt gerade machst, weil. Also,
sollen wir uns auf eine Rebsorte einigen?
Und auch schwierig, weil ganz ehrlich, bei den Weinnasen ist es doch eigentlich meistens das Gleiche. Riesling und Spätburgunder oder Pinot. Ne? Es ist doch fast immer das Gleiche und man kann es fast nicht mehr hören. Aber ich glaube, bei uns ist es auch so. Riesling sowieso. Ich muss dazu sagen, ich bin auch ein großer Rotwein-Fan. Ich kann nur nicht so viel Rotwein trinken, wie ich Weißwein trinken kann. Ich finde im Rotwein ist noch ein Tick mehr Seele drin, so für mich. Mhm. Und da würde ich definitiv auch Spätburgunder gehen, Pinot Noir. Ne? Wir haben jetzt auch ein Pinot Noir eingeschenkt oder einen Spätburgunder. Wir sind bei Becker Landgraf in Rheinhessen, ein tolles Weingut, mit dem wir definitiv zusammenarbeiten werden, weil wir halt auch die Möglichkeit haben, etwas ältere Jahrgänge zu bekommen. Ja? Das gefällt uns einfach. Wir haben auch die Möglichkeiten, größere Flaschen zu bekommen. Also wir lieben Big Bottles, weil das kannst du einfach mittwochs aufmachen und am Samstag ist es eigentlich meistens immer noch gut, aber die sollte dann eigentlich samstags leer sein, die Flasche. Also Rebsorten finde ich schwierig, vor allem, weil ich halt immer wieder des Besseren gelehrt werde. Also vor ein paar Jahren hätte ich nie gedacht, dass ich Trollinger mag, Vernatsch, also liebe ich inzwischen total gern. Ich mag Gamay, ich mag Aligoté, ich liebe Chardonnay, also ich bin da jetzt echt wirklich inzwischen breit gefächert. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich natürlich schon Riesling und Pinot wählen, aber ich muss mich ja nicht entscheiden. Das war das Tolle und da freue ich mich ganz arg drüber.
Ja, große Flaschen haben natürlich auch den Vorteil, dass der Wein sich da auch immer nochmal schön weiterentwickelt, ne? Und auch nochmal viel besser teilweise, manchmal vielleicht auch nicht, aber viel besser schmeckt als jetzt aus einer kleinen Flasche. Und es macht ja auch ein bisschen was her, ne?
Unbedingt. Also ich finde einfach, dass ich mit einer großen Flasche viel besser aussehe als mit einer kleinen Flasche. Das muss man einfach sagen. Ist auch für das Selbstwertgefühl irgendwie schön.
So, genau. Also da haben wir jetzt hier diesen Spätburgunder aus Rheinhessen war's. Herrlich duftet er.
Er ist toll. Also 17er Jahrgang. Wunderschönes Weingut. Tolle Zusammenarbeit auch immer wieder. Hey, Johannes, hast du ein paar Großflaschen? Ja, klar, kein Problem, von dem und dem und dem. Und ja, das freut uns einfach. Das sind jetzt quasi die Probeflaschen, die gehen wir jetzt durch und dann werden wir auf jeden Fall mit dem Weingut ins Gespräch gehen. Und so gehen wir jetzt so mit allen vor. Vieles kennen wir schon und vieles kennen wir noch nicht. Und auf vielen sind wir noch auf der Suche und das wird uns auch bestimmt zufliegen, auch eben dieses bekannte Gemisch mit Unbekannten und die eher Unbekannten einfach so ein bisschen zu pushen, weil wir einfach von der Qualität überzeugt sind. Und das ist das Tolle an der Weinbar. Wenn du die Expertise hast, kannst du ja sozusagen alles erklären. Du kannst die unbekannten Weingüter erklären. Du kannst vielleicht auch diese ganzen außergewöhnlichen Sachen erklären, wie Natur- oder Orangewein, obwohl das ja immer mit der Definition immer ein bisschen schwierig ist. Aber wir wissen alle, von was wir sprechen. Das kannst du dann halt als Sommelier vor Ort einfach direkt aufklären. Und das ist natürlich das, was uns eine gewisse Freiheit gibt. Ja. Also Kompetenz, Know-how, Interesse und Neugier, absolut.
Also auf gut Deutsch, bei uns auf der Karte werden nur Weine landen, die uns schmecken.
Das ist ja auch schon mal. Das ist ja auch schon mal vernünftig, ne? Weil es
gibt so viele gute Weine.
Genau, aber Expertise, ne? Ihr habt ja auch nicht ohne Grund dann den und den Wein ausgewählt und vor allem entdeckt man ja da auch nochmal was. Ne? Weil ihr habt ja schon nochmal einen anderen Blick auf die Weinszene als jetzt, klar, jemand, der gern Wein trinkt, kennt vielleicht auch das ein oder andere und hat so seine Weingüter, aber ihr habt ja da schon nochmal einen größeren, gefächerten Blick, was es da so alles dann auch tatsächlich gibt.
Und der ist ja nicht zu Ende. Also wir wachsen ja mit allem und wir werden weiter wachsen. Also das Tolle ist ja, Wein ist eine never-ending story. Und also ich habe definitiv vieles nicht getrunken, was vielleicht andere getrunken haben. Dafür habe ich vielleicht anderen Bezug oder was weiß ich. Also es gibt immer jemand drüber und davon muss man auch einfach loskommen. Darum geht es nicht. Es geht nicht ums Vergleichen oder irgendwie aufwiegen, sondern es geht einfach darum, machst du was mit Leidenschaft, machst du es mit vollem Herzen und ich glaube, das wird belohnt am Ende des Tages.
Jetzt habe ich ja schon eine fiese Frage gestellt, Lieblingswein. Jetzt stelle ich noch eine fiese Frage, ihr habt noch nicht mal geöffnet, aber wo seht ihr denn die Weinbar, wenn man so mal ins Weinglas blickt, in 2 bis 3 Jahren?
Ich glaube, das ist gar nicht so schwer zu beantworten. Ich sehe uns einfach eine geile Zeit haben, in einer geilen Weinbar, mit geilen Leuten. Der Laden ist voll, wir haben eine coole Zeit, wir wachsen stetig und können uns vor Geschäft eigentlich nicht retten.
Nee, wo sehe ich uns in 2 Jahren? Ich sehe uns einfach da, dass wir es schaffen, Leute zu ziehen, die wirklich Bock auf das Thema haben. Die einfach, die nicht mal unbedingt viel Geld ausgeben möchten, sind die Youngstars genauso, also von den Gästen her, die Youngstars genauso wichtig wie die Alteingesessenen mit Kohle. Es ist mir eigentlich völlig egal, wer da zur Tür reinmarschiert. Ich hoffe, dass einfach in 2, 3 Jahren, dass wir uns so etablieren, dass wir überleben können. Das ist schon mal Grundvoraussetzung Nummer 1. Das wird, glaube ich, das Härteste sein. Aber wenn wir es schaffen zu überleben, hoffe ich, dass wir uns da hinten da positionieren können, dass einfach jeder, der Bock auf das Thema Wein hat, zu uns kommt. Weiß, okay, er hat da eine Anlaufstelle, wo er hinkommen kann. Egal wie viel er ausgeben möchte, egal ob er 10, 20, 100 oder 200 Euro ausgeben möchte, aber ich möchte halt eine Anlaufstelle schaffen für Leute, die einfach Bock auf das Thema Wein haben.
Wo einfach die Barriere oder manchmal auch so ein bisschen dieses Snobby-like irgendwie so ein bisschen gebrochen wird, weil das sind wir nicht, das wollen wir nicht und das ist Wein gar nicht. Also es muss nicht sein. Also wir privat trinken teilweise echt gern Weine im Anfang- und Mittelsegment, weil das einfach auch wichtig ist, finde ich, da immer dran zu bleiben, auch immer einen gewissen Respekt auch zu behalten, Niveau zu behalten und natürlich hat man zwischendurch mal so Ausflüchte mit High-End.
Wenn ich an die letzte Weinreise denke, das war nicht Mittel- oder Einstiegswein, aber egal.
Manchmal darf man ja mal über die Stimme
ja, schlagen. Aber im Alltag sieht es ja anders aus und ich meine, davon geht es ja letztendlich jetzt aus und das soll einfach eine geile Zeit sein, die Leute sollen sich wohlfühlen, die Leute sollen auch Spaß an Wein haben, weil ich denke einfach, die Zeiten sind vorbei, wo Wein jetzt irgendwie super snobby sein muss. Also das ist ja absolut unnötig und das liegt an uns, an die Leute, die es weitergeben, die damit arbeiten. Also da bin ich mir auch also wirklich dieser Verantwortung bewusst. Und ja, die Leute sollen einfach mega Spaß haben bei uns und eigentlich ist es schon so, dass wir eigentlich eine Weinkneipe haben wollen.
Das ist doch was Schönes, ja, mit
eine coole Weinkneipe.
Mit Leidenschaft einfach Menschen das Thema Wein näher bringen und vermitteln. Und ich denke, das ist auch ein super Schlusswort. Herzlichen Dank, ihr beiden, für eure Offenheit, für das, was da so kommt. Also habt ihr jetzt sicherlich Lust gemacht, einfach tatsächlich im März.
Wir werden sehen,
dann tatsächlich im Stuttgarter Westen in der Schlossstraße dann tatsächlich in die Kapi Weinbar gehen. Herzlichen Dank, dass ich bei euch sein durfte.
Du, Johannes, wir danken dir dass du hier warst.
Total.
Danke dir. Und wir hoffen, dich bald als Gast empfangen zu dürfen.
Ja, aber gerne doch.
Unbedingt.
Die nächste Folge wird bei uns im Laden sein.
Das hast du jetzt gesagt. Mit wem auch immer. Wir freuen uns drauf.
Das war
vielen Dank,
Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.